Also weißt du was, ich sage jetzt einfach mal aus Unterhaltungsgründen.
Eine Flasche Rotwein.
Ja, wette ich jetzt einfach mal dagegen.
Der Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Ausgabe 384. Fabian und Marco sprechen heute wieder zu euch und das bedeutet ja, 2 Wochen sind schon wieder vergangen. Ich habe das Gefühl, die Zeit rast. Geht's da nur mir so oder hast du auch den Eindruck, Marco?
Ja, natürlich. Den Eindruck hat man immer und auch überall und das ist schon ein paar Jahrzehnte so. Also von daher, ja, die Zeit rast. Ja. Aber schön, dass wir wieder hier sind. Schön, dass wir zusammen podcasten können.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Wir sind heute, wie angesprochen, wieder zu zweit, beziehungsweise nicht ganz, zu 2,5, würde ich sagen. Der Roman wird später mal einen kurzen Einspieler bekommen. Das sagen wir jetzt gleich vorneweg. Die heutige Folge ist gesponsert. Dazu aber später mehr. Da hat der Roman wieder ein cooles Interview geführt. Gehen wir später drauf ein.
Jawohl. Soll ich starten?
Gerne.
Ja, ich starte. Ja. Ich starte mit dem, was ein bisschen unheimlich oder sogar gruselig ist. Hast du die letzte Folge gehört?
Natürlich. Selbstverständlich hast du die letzte Folge gehört. Höre ich alle Folgen, nicht nur die eigenen.
Selbstverständlich, natürlich. Und kaum haben Lukas und Roman darüber gesprochen, dass ich in dem Siri-Team, in dem KI-Siri-Team etwas tun müsste. Prompt kam die Meldung rein. So als hätte jemand in Cupertino der Aufnahme zugehört, wahrscheinlich haben sie Apple-Produkte dafür benutzt, der Aufnahme zugehört und dann prompt reagiert und oh, wenn Lukas und Roman das schon sagen, dann müssen wir schnell handeln und haben wohl, so wie es aussieht, eine offizielle Bestätigung gibt's glaube ich nicht, tatsächlich dann die Verantwortung für die KI-Siri-Entwicklung, aber jetzt habe ich es gesagt, Iris 2.0 in andere Hände gegeben, beziehungsweise haben denjenigen, der die Apple Vision mitentwickelt hat, die Verantwortung dann gegeben und den eigentlichen Entwickler, den Gian Andrea, ein kleines bisschen entmachtet, wenn das alles so stimmt, was man so gehört hat.
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht genau, ich habe gerade parallel mal gesucht, also ich glaube, dass das mittlerweile schon offiziell ist, aber nagelt uns bitte nicht drauf fest. Auf jeden Fall, ja, großer Umbruch, der auch bitter nötig ist. Und schon ein bisschen creepy, dass Apple da mitzuhören scheint. Nicht ganz ernst gemeint natürlich. Ja, aber wir haben heute wieder große Themen. Fangen wieder mit Hörerpost an, die heute ein bisschen kleiner ausfällt. Haben danach Software- und Hardware-Gerüchte, so wie ihr das kennt. Zwischendurch eben mal einen kurzen Werbeblock. Ganz genau.
Richtig. Womit fangen wir an? Der Zuschrift von...
Ja, gerne. Lass uns das von Martin vorlesen. Der hat sich wieder wahnsinnig ausführlich geäußert. Das macht er mittlerweile bei fast jeder Folge auf apfelplausch.de. Er hat geschrieben, hallo ihr vier, wieder eine hervorragende Folge. Klasse auch, dass der Einspieler am Anfang so langsam wieder zurückkehrt. Da nimmt er Bezug auf die Folge 382, die wir vor 2 Wochen aufgenommen haben. Ich habe mich in der Folge ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Nicht nur, dass meine Zuschrift vorgelesen wurde, die beiden Jungs haben auch noch 2-mal Bezug drauf genommen und mich namentlich erwähnt. Das nenne ich mal nah am Zuhörer moderiert. Ja, wir müssen uns da fast ein bisschen bedanken bei dir, Martin, weil du da wirklich sehr, sehr produktive Kommentare schreibst und Dinge auch wirklich sehr gut einordnest. Das macht Spaß zu lesen und so in einer gewissen Art einen Austausch zu haben. Gerne mehr davon, gerne auch der Aufruf für andere, sich in der Form einzubringen. Das macht wirklich Spaß. Er schreibt ja dann noch ganz, ganz viel weiter, geht da um mein CarPlay-Problem. Das nach wie vor besteht, aber das ist jetzt nichts für hier. Da werde ich meine Schlüsse draus ziehen, beziehungsweise vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn es dann irgendwann doch nochmal Thema wird. Am Ende schreibt aber viele Grüße und macht weiter so, die Jubiläumsfolge dann bitte mit allen Vieren, ja? Ja, ich glaube, wir haben es letztes Mal so ein bisschen angeteasert. Die Gespräche laufen, es gibt Ideen, Pläne, aber noch lange nichts zu verkünden.
Wir verraten noch nichts, ist ja noch ein kleines bisschen hin, aber wir sind in Planung und ja, die Idee, vielen Dank dafür, Martin, auch ist eine sehr, sehr gute, die wir sehr interessiert aufgenommen haben. Ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, oder?
Ganz, ganz vorsichtig, ja. Wir wollen nichts versprechen, was nicht ja. da ist. Das kommt nicht gut an.
Genau, das können andere viel besser.
Definitiv, definitiv. Looking at you, Apple.
Apple zum ja, Beispiel, ja. Jawohl.
Kommen wir okay. zu Dingen, die handfest sind, die es bereits gibt. Wir kommen zu unserem Software-Blog. Die Woche iOS 18.4 als Release-Kandidat erschienen. Das heißt, es geht jetzt wirklich in die heiße Phase. Hast du das, hast du den installiert, Marco? Du bist ja unser Beta-Tester, zumindest was iPadOS angeht.
Genau, jawohl. Ich habe es installiert. Sofort, als ich es gesehen habe, Release Candidate ist auf meinem iPad drauf. Ich habe jetzt keine große Änderung gesehen, so zwei, drei Dinge, die ich ja gleich auch nochmal berichten werde irgendwie. Aber ja, weil läuft sehr stabil, hatte keine Probleme damit, aber eigentlich auch vorher schon. Also auch die anderen Betas, die waren durchaus stabil. Mir ist da nichts aufgefallen, was jetzt negativ wäre mit Abstürzen
ja,
oder so.
Ja, das schaut alles relativ stabil aus. Nicht ganz so stabil gelaufen ist es beim Roman, unserem Kollegen Roman. Wir haben uns unter der Woche versucht, ein bisschen auszutauschen und er hat den Release-Kandidat heruntergeladen und die zusammenfassenden Nachrichten, Benachrichtigungen aktiviert. Und anscheinend wurden meine Nachrichten da als nicht wichtig genug eingestuft. Das heißt, die wurden ihm gar nicht zugestellt. Da hakt es noch so ein bisschen, da konnten wir das ein bisschen feststellen, dass bei uns in der Redaktion ja da die ein oder andere Funktion noch für Verwirrung sorgt. Aber ich denke, das ist was, wo Apple noch dran feilen wird. Wobei es schon, ja, sag ich mal, für einen Release-Kandidat eigentlich nicht mehr vorkommen sollte, weil Release-Kandidat heißt immer auch, dass ja der finale Release bald bevorsteht. Normalerweise gibt es da keine großartigen Unterschiede mehr. Wenn am Release-Kandidat alles passt, dann geht der so auch später live für alle. Dass das nicht immer so ist, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Also Apple hat da durchaus schon mal nachlegen müssen. Und es ist auch heute so. Wir nehmen wieder am Donnerstagabend auf. Und eine Stunde vor Aufnahmebeginn kam eine Push-Benachrichtigung rein, dass Apple den Release-Candidate für macOS 15.4 neu aufgelegt hat. Das heißt, da hat man anscheinend noch irgendwas gefunden, was nicht optimal läuft. Musste da noch ein bisschen nachbessern. Aber ja, wir gehen im Großen und Ganzen davon aus, dass das soweit alles steht und dass wir dann nächste Woche, spätestens in anderthalb Wochen, ein fertiges iOS 18.4 und seine ja, Brüder und Schwestern in der Software-Family erwarten dürfen.
Dann gibt es den Golden Master. Nach dem Release-Candidate gibt es den Golden Master.
Stimmt, den habe ich vergessen.
Dann sind wir dabei. Und vor allen Dingen, naja, dann kann man es natürlich auch empfehlen, auch allen empfehlen, allen, die ein bisschen vorsichtig sind mit Beta-Software, wofür man großes Verständnis haben kann. Ich habe ja beim letzten Mal berichtet, ich habe es zwar auf dem iPad installiert, aber auf dem iPhone traue ich mich nicht, also auf dem iPad. Ja, das ist dann nicht ganz so schlimm, wenn da nicht so ganz alles funktioniert. Am iPad, auf dem iPhone wäre das schon sehr viel schlimmer. Es gibt so ein paar coole Dinge und einige Dinge, die ich aber auch durchaus auch wieder abgestellt habe. Also ich habe die Sortierung in Mail, habe ich wieder abgestellt. Also diese Sortierung, die Apple für mich vornimmt in wichtig und Werbung. Das hat nur so semi funktioniert. Also wahrscheinlich gibt es einfach eine Differenz dazwischen, was ich wichtig finde und was Apple wichtig findet. Deshalb habe ich das wieder auf diese ursprüngliche Sortierung umgelesen und so weiter.
Ja, das deckt sich ja so ein bisschen, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was Roman berichtet hat. Also dieses automatische, vermeintlich smarte Sortieren von irgendwelchen Dingen, weiß ich nicht, scheint noch nicht wirklich zu laufen.
Ja, die Software, also die KI dahinter, müsste ja eigentlich auch erst lernen. Also ich müsste ja irgendeinen Mechanismus haben, in dem ich dann sagen kann, nein, diese E-Mail, die du für unwichtig hältst, die ist doch wichtig für mich und umgekehrt.
Gibt's das gar nicht?
Und diesen Mechanismus, na, habe ich nicht gesehen, dass ich jetzt händisch dann noch sagen kann, nee, das ist doch wichtig. Okay. So könnte dann natürlich dann die Software lernen, also sprich das KI-Modell lernen. Und dann würde es natürlich mit der Zeit besser werden. Also, ja, schauen wir mal. Das habe ich wieder aufgestellt. Dafür habe ich etwas sehr Cooles entdeckt. Das hatte ich vorher einfach noch nicht gesehen wahrscheinlich. Nämlich das Image Playground, das Bilderspielzeug von Apple, jetzt in Keynote integriert ist. Das heißt also, wenn ich in Keynote ein Bild einfüge, habe ich jetzt auch diesen Knopf Image Playground. Dann öffnet sich entsprechend diese Animation dafür. Und ich kann dann direkt in Keynote Image Playground Bilder einfügen. Was natürlich sehr cool ist, wenn man irgendeine Präsentation macht. Und das ist dann natürlich nahtlos dann einfach drin. Ja,
super. Das ist natürlich der Apple Way. Das war
sehr cool. Mhm.
Genau, wir haben letztes Mal auch so ein bisschen drüber philosophiert, was könnte man denn damit eigentlich machen? Es gibt so die Möglichkeit, damit irgendwie so Album-Cover in Apple Music selber zu erstellen. Das finde ich ganz cool. Aber ansonsten hast du da eigentlich nur die Möglichkeit, irgendwie Sticker zu erstellen. Und wenn das so Schritt für Schritt in Apple-eigene Apps integriert wird, dann ist das, glaube ich, genau das, was Apple Intelligence ausmacht, dass man wirklich Software, App-übergreifend beziehungsweise plattformübergreifend dann mit anderen Geräten da einfach künstliche Intelligenz hat. Und das könnte der größte oder das könnte der Vorteil gegenüber anderen Modellen sein. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ich würde auch Apple Intelligence wirklich noch nicht abschreiben. Ja, viele stöhnen darüber, dass die anderen Sprachmodelle sehr, sehr viel besser sind. Und die sind sehr, sehr viel besser. Ich habe ein bisschen mit Grok rumprobiert in letzter Zeit. Das ist schon wirklich beeindruckend. Aber wie du gesagt hast, diese tiefe Integration in das System, ich glaube, das könnte der Pluspunkt tatsächlich dann auch für Apple Intelligence werden. Ja, die müssen insgesamt noch besser werden. Ja, Siri muss überhaupt erstmal einen Intelligenzboost bekommen. Mhm. Aber wenn das so gelingen sollte, wie Apple sich das vorstellt. Ich glaube schon, dass das was geben könnte. Also ich würde Apple Intelligence noch nicht abschreiben.
Nee, würde ich auch nicht machen. Und also klar ist das nicht wegzudiskutieren, dass Apple das ein bisschen verpennt hat und dass es da im Hintergrund alles andere als rund läuft. Aber im Großen und Ganzen muss man immer noch bedenken, das fällt uns jetzt, sage ich mal, auf, die da sehnlichst drauf warten. Wenn das dann aber in 2-3 Jahren da ist und die breite Masse irgendwie erreicht, dann wird das funktionieren und da bin ich mir ganz sicher, dass Apple daran nicht zugrunde gehen wird. Und vor allem, wie du sagst, diese tiefe Integration, vor allem dann mit dem Verweis auf andere Dienste, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, das ist ja genau das. Also ich sehe Apple Intelligence gar nicht so in der Konkurrenz zu einem Chatbot. Klar, Sprachassistent 2.0 wird irgendwann mal vielleicht dahin kommen. Aber ich finde, wenn man das dann auch anerkennt, dass andere Modelle das einfach gut machen und besser können und die dann schön in iOS und die andere Software integriert werden, dann kann Apple da eigentlich nur gewinnen. Sie müssen halt nur das zugrunde liegende Problem wirklich in den Griff bekommen und möglichst nicht für Dinge werben, die einfach nicht existieren.
Ja, das war ja tatsächlich das größte Ding in letzter Zeit. Ich glaube, da hat Apple auch eine Menge an Vertrauen verspielt, indem sie etwas angekündigt haben, nur gezeigt haben, was gar nicht wirklich echt in der Entwicklung war. Mir kommt es manchmal so vor, ich habe eine Theorie dazu, mir kommt es manchmal so vor, dass das Marketing im Augenblick bei Apple mehr zu sagen hat als alle anderen Abteilungen, vielleicht sogar als die Designabteilung, als die Softwareabteilung. Also ich glaube, das war eine Marketingentscheidung, das so früh, so deutlich in dieser Weise anzukündigen, obwohl tatsächlich ja scheinbar noch nichts oder wenig fertig war. Ja. Also, nee, das war sehr, sehr unschön und da hat Apple auch wirklich Vertrauen verspielt, dass sie jetzt wahrscheinlich dann wieder sehr, sehr langsam aufbauen müssen.
Ja, ja. Nee, sehe ich genauso, müssen wir gar nicht groß breittreten. Das wurde die letzten Wochen genug gemacht. Aber ja, Apple hat auf jeden Fall zu liefern. Geliefert haben sie auch mit neuer AirPods Max Software, Lossless Audio. Gibt es jetzt zumindest, wenn man die neuen AirPods Max mit USB-C-Anschluss per Kabel nutzt. Deine AirPods Max fallen da leider nicht mit drunter.
Ja, du siehst mich hier mit AirPods Max. Sie sind schon ein paar Jahre alt.
Ich sehe den Lightning-Anschluss, genau.
Ich habe tatsächlich noch drei Geräte mit Lightning-Anschluss. Ich würde gerne umstellen, aber naja, das ist es auch nicht wert, dafür jetzt 500-600 Euro auszugeben, nur um einen anderen Stecker hier liegen zu haben. Von daher, ja, das ist ein bisschen, das ist schade. Also erstmal ist das cool, ne? Also das ist cool für diejenigen, die da sehr audiophil sind, die da Lust drauf haben, die das zu schätzen wissen, dass sie halt lossless Audio machen. Ja, du brauchst ein Kabel dann dafür, aber das hat wahrscheinlich etwas mit der Datenmenge und der Übertragung und zu tun, dass das einfach schwer zu realisieren ist mit der Technik, die wir heute so haben an Funktechnik. Und wenn man dann das wertzuschätzen weiß, lossless Audio ist schon cool und die bekommen das ja einfach als Software-Update, ne, irgendwie, und das, also das heißt, die USB-C AirPod Max werden einfach nochmal geupdatet mit entsprechender dann lossless Audio-Möglichkeit. Von daher, das ist schon richtig cool. Schade, dass es hier meine alten Lightning AirPod Max es nicht können. Ja. Das ist ein bisschen schade.
Ja, Apple will dich dazu zwingen, die neuen zu kaufen. Aber Spaß beiseite. Ich habe es gerade so ein bisschen rausgehört, bin da gerade selber so ein bisschen drüber gestolpert. Ich weiß noch, wie die große Debatte war, als es hieß, ja, die EU verbietet Apple seinen Lightning-Port und alle müssen auf USB-C umsteigen. Ich finde mittlerweile, also ich war auch skeptisch am Anfang und habe Lightning da durchaus verteidigt, aber ich bin mittlerweile eigentlich, ich finde es eigentlich super, dass ich überall den gleichen Anschluss habe. Also da muss man wirklich dann auch mal sagen, wenn man sich vielleicht geirrt hat, ich bin mittlerweile fast froh drum.
Ja, ich auch. Also USB-C ist schon cool. USB-C ist nicht gleich USB-C, das ist ein bisschen kompliziert, diese ganze Geschichte, aber einfach, dass ich sicher sein kann, wenn ich etwas laden möchte, ist egal, welchen Stecker ich nehme, egal für welchem Gerät, ich steck's ein und ich kann es dann laden. Ja, das ist schon gut. Gut gemacht, Europäische Union. Ausrufezeichen.
Muss man auch mal ein Lob aussprechen, wenn Dinge gut funktionieren. Ja,
ich glaube, Roman ist so ähnlich. Ich bin durchaus ein großer Fan der EU. Also EU ist schon durchaus eine Erfolgsgeschichte.
Ich finde, es wird zu oft drauf eingehauen, aus Gründen, die dann vielleicht irgendwie ins eigene Weltbild passen. Aber wir wollen da gar nicht zu sehr abdriften. Gibt Licht und Schatten, das ist ganz klar.
Ja, da kommen wir ja gleich vielleicht noch, wenn wir über die Browser-Auswahl sprechen, drauf. Dass auch das ist nichts Neues, das die EU mal durchgesetzt hat.
Ja.
Machen wir gleich.
Definitiv. Bleiben wir aber noch mal kurz bei neu vorgestellter Software. 18.4 jetzt dann, wie gesagt, bald fällig. Apple hat ja auch Anfang April auf seiner Website als Startdatum für Apple Intelligence auf Deutsch und in der EU angekündigt. Das heißt, das kommt bald. Wir haben aber ein Datum bereits für den Nachfolger. iOS 19, ja, steht nicht in den Startlöchern, soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist jetzt zumindest mal die weltweite Entwicklerkonferenz angekündigt. Wann fahren wir nach Cupertino, Marco?
Ich warte stündlich auf die Einladung. Am 9. Juni, das ist der Pfingstmontag übrigens. Also Apple, ich hätte Zeit. Ja. Ich würde auch nochmal, ist halt gar nicht so lange her, dass ich dort war, ich würde nochmal kommen. Ich stand nur außen am Apple Park und konnte winken. Ich würde gerne mal hinein und schauen. Also Weltentwickler-Konferenz, dieses berühmte WWDC. 2025, am 9. Juni wird sie gestartet. Das geht dann ja immer so ein paar Tage lang. Also die wird am 9. Juni dann an dem Montag wird sie beginnen.
Genau.
Und dann wird natürlich, klar, iOS 19 vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wie so die Weltpresse dann darauf reagiert, weil ich denke, Apple steht dann da natürlich unter besonderer Beobachtung. Erstmal müssen sie was liefern, müssen ein bisschen was zeigen, Innovation liefern. Und zum anderen wird ganz sicherlich ganz genau geschaut, was Apple vorstellt, ob das denn wirklich kommt und ob sie das wirklich haben oder ob sie nur schöne Bildchen zeigen, die man mit Photoshop zusammengebastelt hat.
Ne? Du sprichst es an. Es ist ja im Grunde so, wir haben die nächste WWDC vor der Tür, aber noch Dinge von der letzten, die nicht vorgestellt wurden, beziehungsweise noch in weiter Ferne liegen. Da gab es natürlich auch den einen oder anderen giftigen Kommentar in der Berichterstattung auf apfelpage.de, wo dann die Leute meinten, ja, jetzt hier mal kleine Brötchen backen, Apple bringt erstmal die alten Sachen. Ja, also da muss Apple durchaus liefern. Und iOS 19?
Ich gehe
Du willst wetten?
Ich gehe eine Wette mit dir ein, Fabian. Ja, das ist dann schon unsere zweite. Die mit den runden Button, die kam ja nicht zustande, weil wir einer Meinung sind. Ich wette mit dir, dass in der Keynote auf der WWDC das Wort Iris, also als richtiges Wort natürlich, nicht vorkommt. Ich glaube nicht, dass einer von den Apple Executives Iris nennen wird. Gehst du mit?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sag mal, allein, also ich weiß nicht, wie sie das kommunizieren wollen, dass Iris 2.0 später kommt. Aber wenn es mit iOS 19 kommen sollte, dann muss man das irgendwie ansprechen. Meinst du nicht?
Die werden Iris komplett verschweigen. Puh. Da wird nichts zukommen.
Also weißt du was, ich sage jetzt einfach mal aus Unterhaltungsgründen.
Eine Flasche Rotwein.
Ja, wette ich jetzt einfach mal dagegen. Ich sag, das wird vorkommen. Wobei ich kann das schon, also ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich, naja, keine sichere Wette für mich. Aber halten wir mal so fest, ich bin gespannt. Wir können ja dann mal gucken.
Einen guten kalifornischen Rotwein.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Die machen nämlich auch gute.
Ja, sehr gut. Ja, also was auf jeden Fall vorkommen wird, ist iOS 19. Da braucht man nicht groß drum rumreden. Haben wir gerade schon angesprochen. Das wird auf jeden Fall kommen. Wird dann auch am 9. Juni dann auf der großen Keynote erscheinen. Und ja, da gibt es so ein bisschen Neuigkeiten. Und zwar von John Prosser, ein lange untergetauchter Leaker, der jetzt in den letzten Wochen bis Monaten wieder so ein bisschen aufgetaucht ist und sich ja so ein bisschen auf iOS 19 eingeschossen hat. Das war der vor, ich glaube Anfang des Jahres war das, wo der die neue Kamera-App gezeigt hat, die er aufgrund von oder auf Basis von Insider-Informationen mal zusammengebastelt hat. Und er hat sich jetzt erneut geäußert und zeigt vermeintlich erste Bilder von iOS 19. Mhm. Nochmal kurz zum Auffrischen, wir haben es ja schon mal besprochen gehabt, iOS 19 soll ein optisches Redesign bekommen, soll im Vision OS-Style erscheinen und das vertieft sich so ein bisschen. John Prosser zeigt zwar keine offiziellen Screenshots, aber hat wieder auf Basis von ihm zugetragenen Informationen da entsprechende Screenshots erstellt und das Ganze in einem Video zusammengefasst. Das ist natürlich schwer über Podcast zu zeigen. Wenn ihr auf YouTube mal schaut, Introducing iOS 19 Exclusive First Look, der Kanal heißt FPT für Frontpage Tech. 7-minütiges Video. Da wird mal so ein bisschen gezeigt, wie das aussehen könnte. Und ich muss sagen, dafür, dass es als großes Redesign in den Medien behandelt wurde, ist es doch recht dürftig. Also wir mussten schon genau hinschauen, um da jetzt die großartigen Neuerungen zu sehen. Klar, man sieht's, wenn man Vision OS kennt und mit dem alten iOS vertraut ist, dann sieht man das auf jeden Fall, dass die Schaltflächen ein bisschen transparenter sind. Aber ja, also das große Redesign, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben ja die Unterschiede regelrecht suchen müssen. Jetzt würde ich mich nicht als den größten Design-Spezialisten bezeichnen. Also ich muss dann objektiv ganz, ganz genau gucken, wo sind denn da jetzt eigentlich die Unterschiede. Ja, und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also das sieht so ein bisschen schicker, moderner aus. Es gibt diese runden Knöpfe nicht. Wette gewonnen.
Haben wir beide gewonnen.
Also von daher, ja, das, was er da zeigt, das ist natürlich, muss man sagen, ist natürlich reine Spekulation aufgrund von Gerüchten, die er hat, Informationen, die er bekommen hat und sich das dann selbst so zusammengebaut. Und das muss nicht genau so aussehen. Aber wenn es so kommt, hätten die von mir durchaus ein Go. Ja. Das sieht durchaus gut aus. Nicht so spektakulär alles neu, dass man sofort dann denkt, oh, was ist denn jetzt hier passiert? Und alle verschreckt, die das Alte gut fanden und gewohnt sind. Also von daher, ja, das sieht eigentlich soweit, wenn das so ist, eigentlich ganz schick aus.
Da muss man ihm auf jeden Fall vertrauen, wenn man das glauben möchte. Er trägt das selbst sicher vor. Ich weiß nicht. Wir lassen uns da überraschen. Anfang Juni ist es soweit. Was aber wirklich, du hast es gerade schon angesprochen, und da sind wir beide froh drüber. Wir haben letztes Mal gewettet, beziehungsweise beide uns dafür ausgesprochen, dass Apple doch bitte bei den abgerundeten Quadraten als App-Icons bleiben soll. Seinen Informationen nach, wenn man dem Ganzen glaubt, wird das nicht passieren. Und das ist auch was, das würden wir so alle unterschreiben, denke ich. Das passt auf der Vision Pro ganz gut, aber zum kantigen Design eines iPhones oder iPads, da wiederholen wir uns jetzt, passt das nicht so gut.
Ich habe so ein bisschen rausgehört, du bist eher Team Gurman als Team Prosser, oder?
wollen wir dieses Duell aufmachen? Ja, es gab, also in diesem Video, in diesem 7-minütigen, hat John Prosser so ein bisschen geschossen, sage ich jetzt mal, gegen Mark Gurman. Im Sinne von, Prosser hat die Informationen zuerst gehabt, Gurman hat das jetzt so ein bisschen aufgewärmt, aber natürlich nur in Textform und abgeschrieben. Und er zeigt jetzt hier mit seinen Konzeptvideos auf Basis von Insider-Informationen, dass er halt eben Apple-Leaker Nummer 1 sein will. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das ein Ding wird, ob es da zu einem Leaker-Zoff kommen wird. Ich habe mich mit beiden auch nicht genug beschäftigt. Ich weiß, Gurman berichtet ganz, ganz viel. Vieles davon ist auch richtig. Prosser ist eher so ein bisschen der Provokante, der vielleicht dann über die eine oder andere Provokation mal versucht, im Gespräch zu bleiben. Ich würde mich da einfach mal an die Seitenlinie stellen und beobachten.
Ja, sehr diplomatisch, Fabian. Sehr diplomatisch, sehr gut. Ja, der Prosser hatte tatsächlich bei mir so ein bisschen Bonus, weil er diese Dokumentation moderiert hat, wo es dann um dieses iPhone 4, was mal in so einer Bar vergessen wurde. Da gibt's eine Dokumentation dazu, die man sich auch auf YouTube anschauen kann. Und naja, die moderiert er dann durch. Und ja, das ist schon richtig gut gemacht und sehr tief recherchiert und journalistisch ganz sauber. Natürlich ein bisschen Spekulation drin und ob das wirklich so war. Aber nichtsdestotrotz, diese Doku, die kann man sich angucken. Und naja, da hatte der schon durchaus ein bisschen Seriosität wieder bei mir. Durchaus gut gemacht mit dieser Dokumentation. Ja. Also die ist nicht ganz neu, ne? Die gibt's schon ein bisschen länger. Aber so, da hat John Prosser ein paar Bonuspunkte bei mir gewonnen.
Ja, iPhone 4 ist schon ein bisschen her. Das ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, the biggest Apple leak in history wird das genannt. Mhm. Und das hat schon ziemliche Auswirkungen gehabt.
Ja, das ist journalistisch natürlich nicht zu gering einzuschätzen. Ja, lassen wir diesen vermeintlichen Beef hinter uns, den wir da jetzt aufgemacht haben, und schauen, was da noch kommt. Wir verlassen aber den Softwarebereich noch nicht ganz, nur was so ein bisschen die Gerüchte und Spekulationslage angeht. Wir wollen aber, wie anfangs schon erwähnt, zu unserem Sponsor für heute kommen. Eigentlich hätte der schon letzte Woche erscheinen sollen. Da war aber zu wenig Zeit und deshalb ist es jetzt so, dass Roman dieses Interview geführt hat und das wird jetzt heute ausgespielt. Es geht um die Software namens Adhoc Studio von den Entwicklern Project Wizards. Und ja, dabei handelt es sich um eine Art Word-Alternative oder Microsoft Office-Alternative für sämtliche Mac, iPhone, iPad, also Apple-Geräte. Und es soll den großen Vorteil haben, ich weiß nicht, du hast letztens mal erzählt, als du dein Mac auf Englisch gestellt hast, dass es dir die Excel-Liste zerschossen hat. Wenn wir irgendwo auf Word mal ein Bild verschieben, da ist dann wirklich auch alles durcheinander. Und Adhoc Studio verspricht, dass bei kleinen Änderungen sofort die gesamte Formatierung über den Haufen geworfen wird. Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, wenn ihr das Problem kennt, dann ist das Roman-Interview, das jetzt kommt, genau das Richtige für euch. Wir hören uns aber auf jeden Fall im Anschluss an das Interview wieder.
Willkommen zu unserem Produktporträtgespräch. Heute sprechen wir ein wenig darüber, warum Textverarbeitung und allgemein die Arbeit mit Dokumenten oft so zermürbend und nervenzehrend ist. Bei mir ist Herr Blome von Adhoc Studio und ich würde sagen, wenn Sie bereit sind, dann legen wir los mit unserem Speed-Intro. Ich starte die Uhr jetzt.
Sehr gerne. Ja, moin aus dem aktuell sehr sonnigen Hamburg. Marvin Blome mein Name. Ich bin von der Firma Project Wizards. Wir haben zwei Produkte auf dem Markt, die sich mehr so in dem Bereich Business- und Produktivitätssoftware ansiedeln. Alles für die Apple-Geräte, macOS und iOS primär. Seit 20 Jahren sind wir da mit Merlin Project auf dem Markt, unsere Projektmanagement-Software. Aber wie eben schon kurz geteasert, wollen wir heute mehr über Adox Studio reden. Das ist unsere neue Software, die ja ganz plakativ gesagt ein Schreibprogramm auf Steroiden ist. Also, was macht man damit? Man schreibt primär lange, strukturierte Texte. Das heißt, wir haben als Zielgruppe eher technische Dokumentateure, wir haben Juristen und dergleichen. Also alles Leute, die wirklich lange, ja, passend formatierte Texte eben verfassen müssen. Das alles basiert auf der Auszeichnungssprache ASCII-Doc, also eine Internetsprache, ähnlich wie Markdown. Und da kommen wir natürlich gleich auch nochmal im Detail zu. Was uns aber nochmal über ASCII-Doc drüber setzt, ist quasi eine erweiterte Funktionalität. Also wir versuchen, ASCII-Doc in die Masse zu bringen. Wir ermöglichen leichteres Erlernen der Sprachen, ohne dass man jetzt eben ins Terminal muss für die Ausgaben. Und es ist eben eine native macOS- und iOS-Software. Das soll jetzt mal gewesen sein.
Genau, Punktlandung. Na, tatsächlich. Ja, sehr schön. Wenn wir das mal ein bisschen im Ausführlicheren betrachten. Ich habe mal ein bisschen in Ihrem Presse-Handout geblättert. Und da stellen Sie die These auf, der wahrscheinlich relativ viele leitgeprüfte Nutzer beipflichten würden. Word und Co. sind Zeitfresser. Aber sie sind ja eigentlich dennoch für viele ziemlich alternativlos. Warum also sagen Sie, sind Word und Pages und Co. Zeitfresser?
Ich würde es mal an drei von den wahrscheinlich zahlreichen Problemen festmachen, damit wir jetzt die Zeit nicht unbedingt sprengen. Also das größte Problem, was wir in Word sehen, ist, dass ganz, ganz viel manuelle Textarbeit umgesetzt werden muss. Man kennt es ja, wenn man ein Projekt fertig gemacht hat, dann hat man hinterher eine DocX-Datei, die dann irgendwie Dokument Version 1 heißt. Dann ist es V2, dann ist es V-Final, Final-Final, jetzt aber wirklich und so weiter und so fort. Das heißt, selbst in dieser Dateiendung sieht man eben schon, dass man ganz, ganz viele Versionen eines Dokuments erstellen muss. Und das beruht meistens darauf, dass entweder die Zielgruppe sich unterscheidet, das heißt, Texte müssen an eine Zielgruppe angepasst werden. Das heißt zum Beispiel, irgendwelche Absätze aus eben diesem Dokument sind gerade ja für diese neue Zielgruppe nicht wichtig oder neu zugefügt worden. Oder es gibt neue Iterationen in dem Text. Zum Beispiel, es hat sich eine neue Versionsnummer ergeben für die, zum Beispiel die Software, die da eben präsentiert werden soll. Und. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo halt eben manuell der Text nochmal wieder überarbeitet werden muss und eben in diesen Iterationen aufgesetzt wird. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, dass es keine wirklichen, ja, Formatierungsregeln in der Art gibt. Ja, es gibt diese Formatierungslevel, die man setzen kann, aber es ist jetzt nicht sonderlich einheitlich. Man hat jetzt nicht irgendwie eine gezwungene Formatierungsregel, sondern das liegt an dem Nutzer im Endeffekt. Das ist ein großes Problem, weil dadurch natürlich dann auch, ja, unterschiedliche Formatierungen im Laufe des Dokuments auftauchen können. Eine Überschrift wird vielleicht erst in Fett dargestellt, dann ist sie unterstrichen und dadurch sieht das Dokument nicht mehr einheitlich aus. Und das eben wieder anzupassen, kostet ebenfalls wieder Zeit. Das dritte Problem, und dann höre ich mit dem Problem von Word auf, ist die Bildformatierung. Also ich kenne das aus meiner eigenen Zeit mit Word. Da war es dann wirklich so, ich wollte ein Bild einfügen, irgendwo im Text. Ich habe es nur minimal mit dem Cursor größer oder kleiner ziehen wollen. Und zack, wurde das Bild über drei Seiten und auf dem Kopf gestellt angezeigt. Also da hat man keine wirkliche Möglichkeit, pixelgenau an eben Bildern zu arbeiten und die in den Text einzubinden. Das so die drei größten Probleme. Und ich kann gerne direkt auf die Lösung eingehen oder Sie wollen da noch was zwischen sagen.
Ja, ich denke, mit dem gerade mit den Bildern, das ist uns allen wohl irgendwie leidhaft bekannt. Das ist ein elendes. Ich weiß auch gar nicht. Also ich beobachte schon seit vielen, vielen Jahren, wie die einschlägigen Entwickler der jeweiligen Plattform versprechen, dass mit diesem Update wirklich jegliches Layout-sprengendes Verhalten abgestellt wird und auch die Kompatibilität soll immer perfekt sein. Ja, ich habe vor kurzem noch feststellen müssen, dass das tatsächlich nicht gegeben ist. Dieser erste Teil, ich kann mir vorstellen, dass Ihnen da irgendwann Konkurrenz erwächst mit der Versionierung, weil ja tatsächlich auch Word und Co. inzwischen angefangen haben, eigene Ansätze einer Versionsverwaltung, einer zentralen Versionssteuerung auch zu implementieren. Aber jetzt können wir ja einfach mal zu Ihrem Produkt gehen. Und ja, ADOC Studio, wie löst ADOC Studio Ihr Produkt diese Probleme? Ist es also eine Software, die Word und Co. ersetzen soll als Textverarbeitung oder Dokumentenerstellung?
Das ist auf jeden Fall der Plan, den wir uns gesetzt haben. Ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, so einen großen Platzhirsch zu ersetzen, aber wir sehen die Funktionalität eben bei uns. Vielleicht, um mal direkt darauf anzugehen, Sie sprachen gerade von der Versionierung, aber Iteration und manuelle Arbeit im Dokumenten liegt ja auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel eben diese neuen Versionsnummern, dass man eben sagt, wir kommen von Version 2 und wechseln auf Version 3. Diese Instanz muss man ja überall in dem Text anpassen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen. Aber ich fange mal von vorne an. ADOC Studio basiert auf ASCII-DOC. ASCII-DOC ist an sich eine Open-Source-Sprache, die primär von Softwareentwicklern genutzt wird. Und ja, einem Text quasi Formatregeln hinzufügt, in dem kleine Tags vor und hinter Wörter gesetzt werden. Das kennt man zum Beispiel aus Markdown, HTML und dergleichen, dass man beispielsweise einen Text fett formatieren kann, bei ASCII-DOC jetzt, indem man davor und dahinter ein Sternchen setzt. Also relativ einfach. Das Prinzip dahinter ist, dass der Text immer noch leicht im Quellcode zu lesen ist, aber eben die Editor-Ansicht, also quasi der Quellcode, und die Vorschauansicht, was dann hinterher im Format, in der Ausgabe zu sehen ist, dass das trotzdem voneinander noch getrennt sein kann. Weil dadurch kann man dann eben die Formatierung an anderer Stelle regeln und dann eben auch einheitlich regeln. Das so grundsätzlich zu ASCII-DOC. Es ist eine leicht zu erlernende Sprache, eben wegen diesen kleinen Tags, die nur gesetzt werden müssen. Und zeitgleich ist sie wesentlich funktionsreicher im Vergleich zum Beispiel zu Markdown. ASCII-DOC kann beispielsweise, während Markdown sich eher auf einfache Internetblogs und einfachere Texte, Autoren sind zum Beispiel sehr, sehr gut bedient damit, während sich Markdown darauf fokussiert, also zu sagen, hier, so gestalten wir einen Paragraphen mit Fett, Kursiv und dergleichen, sind technische Dokumente ja teilweise aufwendiger. Man möchte da vielleicht auch mal eine Tabelle einbauen oder man möchte Querverweise zwischen einzelnen Kapiteln in dem eigenen Dokument erstellen. Und das kann eben Markdown zum Beispiel nicht. Also da unterscheiden wir uns quasi an der Sprache selbst. Was wir dann noch zusätzlich draufpacken mit ADOC Studio, ist mehreres. Das erste ist eine Syntaxvervollständigung. Also ich habe ja schon gesagt, es ist leicht zu erlernen, die Sprache, aber trotzdem muss man sie erlernen. Also es ist nicht so, dass man jetzt plötzlich sämtliche Syntaxelemente als Vokabel drauf hat, sondern da muss man natürlich einmal durchsteigen. Und das versuchen wir so einfach wie möglich zu machen, indem wir in unserer App direkt über einen Klick oder ein Betätigen der Escape-Taste den sogenannten ADOC Coach aufrufen lassen. Der erklärt und vervollständigt die Syntax eben direkt im Text, direkt am Cursor. Da kann man dann also wirklich sehen, aha, ich habe hier eine Liste von 20, 30 Syntaxelementen. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Verweis einbauen. Ich möchte jetzt Hinweise aus dem Text hervorheben und kann die eben ganz plakativ dort einsetzen an der Stelle. Das ist das erste wichtige Feature, was wir drin haben. Das zweite, wo wir uns zu ASCII-DOC unterscheiden, ist hinterher die Ausgabe. ASCII-DOC selbst läuft meistens über das Terminal. Also da gibt's zum Beispiel ASCII-Doctor, das ist ein Converter-Tool, mit dem man dann halt eben über Command-Line-Interfaces die ADOC-Datei, daher kommt auch der Name ADOC Studio, .adoc heißen die Dateien, dass man da eben aus dieser Datei dann zum Beispiel ein PDF oder eine HTML-Version machen kann. Das haben wir alles, um es für den Anwender so einfach wie möglich zu machen, in eine native App gepackt. Also wir brauchen wirklich einfach nur einen Klick in unserer App und schon hat man daraus entweder eine einfache Ausgabe oder man speichert die Ausgabedetails, die Ausgabeeinstellung in einem Produkt und kann es dann später wiederverwenden. Das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt, wo wir uns etwas unterscheiden, ist bei der Gestaltung hinterher. In ASCII-DOC zum Beispiel nutzt man mehrere Style-Sheets für verschiedene Ausgaben. Also ich habe zum Beispiel eine PDF-Version, dafür nutze ich dann ASCII-DOC PDF. Oder ich habe die Standard-ASCII-DOC, daraus erstelle ich dann eine HTML-Version. Bei uns haben wir die Style-Sheets so aufgebaut, alles auf CSS-Basis, dass eben aus einem Stylesheet mehrere Ausgaben direkt erstellt werden können. Also dann hat man kein Hin und Her, man muss nicht irgendwie gucken, okay, wie passe ich das jetzt eben an dieses Dokument an, man muss keine Extra-Eingaben machen außerhalb des CSS. Klar, im CSS kann man dann noch ein paar weitere Zugaben für die PDF-Version zum Beispiel einsetzen, aber grundsätzlich läuft eben alles über dieses eine Stylesheet. Das würde ich mal so sagen, sind die drei größten Vorteile unserer App und wo wir uns auch zu ASCII-Doc selbst unterscheiden.
In DocX exportiert er auch oder nur PDF und HTML?
Aktuell in PDF und HTML, aber wir arbeiten an weiteren Formaten. EPUB zum Beispiel soll jetzt demnächst auch noch mit dazukommen. Ja. Aber da steht noch viel auf der Liste. Ich meine, man muss dazu sagen, wir sind jetzt erst seit letztem Jahr wirklich auf dem Markt. Wir haben jetzt die Version 2 draußen. Version 3 kommt jetzt bald. Das wird jetzt nach und nach eben alles erweitert.
Okay, letzte Frage. Das ist etwas, was viele Kunden und Hörer immer beschäftigt bei Softwarelösungen. Sie bieten Ihre Software im Abo. Das hat aus Unternehmenssicht viele Vorteile, aber ich kann mir jetzt mal nicht verkneifen, aus Kundensicht zu sprechen. Der Kunde könnte sagen, ich möchte ein gutes Produkt für gutes Geld kaufen und habe keinerlei Interesse daran, den Cashflow und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu unterstützen. Was sagen Sie diesen Kunden?
Wir sagen diesen Kunden, dass die Nutzen und die Kosten so am besten kombiniert werden können. Also es ist für beide Seiten das fairste Modell unserer Meinung nach, weil halt eben zum Beispiel solche Schreibprojekte eher projektbasiert sind. Und wenn man dann sagt, dieses Projekt ist zu Ende, dann kann man auch sehr gerne einfach die Software danach kündigen. Also es ist dann wirklich passend zu eben dem eigenen Nutzen orientiert. Das so grundsätzlich der Punkt. Natürlich hat es auch den klassischen Vorteil, dass man eben nicht mehr auf diese Major Releases warten muss, bis neue Updates rausgebracht werden können, sondern wir können wirklich solche Funktionen sehr iterativ in kürzester Zeit rausbringen, ohne dass dann eben der Kunde nochmal wieder das Upgrade dazu zahlen muss. Also das ist für uns die fairste Variante zwischen eben diesen beiden Perspektiven.
Das war unser Produktporträt. ADOC Studio möchte die Arbeit an spezifischen Dokumenten beschleunigen und verbessern. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke schön, Roman, für den kleinen Einspieler. Alle wichtigen Infos zu ADOC Studio sowie einen Link zur Software, die findet ihr in den Shownotes. Da haben wir das verlinkt. Da gibt es dann auch eine 14-tägige kostenlose Testversion. Und ja, wer sich da angesprochen fühlt, der soll das gerne mal ausprobieren. Ja, ich habe es gerade angesprochen.
Sehr gut.
Ja. Letzte Woche war viel los. Da ging es unter anderem auch um die Frontkameras der iPhone 17-Reihe. Und wir haben jetzt im Hardware-Teil ja wieder ganz viele Kameragerüchte. Es geht ums iPhone, es geht aber auch um die Apple Watch und die AirPods. Das heißt, es soll wirklich ja in allen möglichen Apple-Geräten tatsächlich Kameras geben. Und der Grund dafür ist klar. Es an KI führt kein Weg vorbei.
So ist es. Die Gerüchte gehen dahin, dass in AirPods und in der Watch tatsächlich eine Kamera eingebaut sein soll. Ich kann das noch nicht so richtig glauben. Die fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wozu das gut sein soll. Du hast eine Idee, die stellst du gleich vor, auch wozu das gut sein kann. Das hat dann natürlich etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Aber inspiriere mich doch mal, Fabian. Was macht eine Kamera in meinen Ohren?
Ja.
Außer dass sie nach innen guckt, dann würde es nämlich Sinn machen, wenn nämlich eine Kamera nach innen gucken würde, dann nennen wir das nicht Kamera, sondern optischen Sensor. Und dann kann die natürlich ganz, ganz viele Gesundheitsdaten auslesen, so wie die Watch das ja auch macht. Von daher, das würde dann schon Sinn machen. Aber du meinst ja etwas anderes.
Ja, ich hoffe nicht, dass wir nach innen gerichtete Kameras in den AirPods bekommen. Das auf keinen Fall. Nee, also der Bericht behandelt ursprünglich eigentlich die Apple Watch, lässt sich aber so ein bisschen auf andere Geräte wie die AirPods ausweiten. Dass die Apple Watch eine Kamera bekommen soll, das Gerücht gibt's schon ganz, ganz lange. Und das wurde jetzt wieder ausgegraben von Mark Gurman. Wir haben ihn vorhin angesprochen, der eben der Meinung ist, dass diese ganzen Drittanbieterlösungen, die es da gibt mit irgendwelchen Apps und Kameras in den Watch-Armbändern, dass die nicht reichen. Apple will da selber aktiv werden und eine eigene Linse verbauen. Entweder im Display mit Notch, was ich furchtbar fände. Also das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht ist die Technologie dann aber auch schon so weit. 2027 soll das kommen, dass das unterm Display Platz findet. Bei der Apple Watch Ultra wird eine Ausnahme gemacht und die Linse soll seitlich im Gehäuse angebracht werden. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was will ich denn mit einer Kamera in der Apple Watch, die irgendwie Richtung Hand filmt? Ja, wir haben es angesprochen.
Es lag mir auf der Zunge, Fabian. Was soll das?
Ja, also KI ist das Thema. Es geht wohl darum, dass Apple Visual Intelligence auf weitere Geräte bringen will. Das heißt, diese Kamera, in welcher Form auch immer sie dann in die Apple Watch und auch in die AirPods kommen soll, ist nicht dazu da, um da großartig FaceTime-Anrufe zu machen oder irgendwie Schnappschüsse zu machen, sondern es wird darum gehen, dass ich mit der Apple Watch die irgendwo draufrichten kann und fragen kann, hey, was ist das für eine Pflanze? Erzähl mir was dazu. So wie das halt eben bei Visual Intelligence am iPhone auch ist. Und bei den AirPods noch praktischer, wenn die nach vorne gerichtet ist, die Kamera, dann brauche ich nur irgendwo hinschauen und vielleicht, keine Ahnung, meinen AirPods zurufen, erklär mir mal, was du hier siehst. Das sind natürlich Anwendungsfälle, denen kann ich schon was abgewinnen und ich finde, das ist auch so ein typisches, das klingt schon so ein bisschen nach Apple. So, da geht's nicht darum, großartig Schnappschüsse zu machen, wie das irgendwie bei, keine Ahnung, Snapchat-Brillen oder Meta-Brillen der Fall ist. Mich würde sogar gar nicht wundern, und da kommen wir jetzt zu dem Take von mir, den du vorhin angesprochen hast, wenn Apple gar nicht die Möglichkeit geben würde, quasi normale Fotos von Apple Watch oder AirPods in die Foto-App speichern zu lassen, sondern wenn das wirklich nur über Visual Intelligence kurz quasi gescannt wird, kurz fotografiert und dann gar nicht irgendwo gespeichert, sondern direkt wieder verworfen wird. Also das wäre so ein Anwendungsfall, womit ich mich durchaus anfreunden könnte. Anderenfalls wäre natürlich die alte Privatsphäre-Debatte wieder offen, sperrangelweit offen, wenn auf einmal jeder AirPod und jede Apple Watch hier irgendwie Kamera mit Live-Übertragung oder mit sogar Videoaufnahme oder was auch immer bekommen würde.
Du hast sofort die Privacy-Debatte in dem Augenblick, wo du Kameras hast, die nicht sichtbar sind, wo man nicht sieht, ob die gefilmt werden, die ich so unauffällig benutzen kann, wie meine AirPods im Ohr und ich filme in der Bahn mein Gegenüber und der oder die bekommt das gar nicht mit. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Jetzt hast du gesagt, ja, dann habe ich davon, kann keine Fotos machen, kann keine Videos machen, aber in dem Augenblick, wo die Technik verbaut ist und das möglich ist und da muss dann ja eine Kamera drin sein, sonst kann auch Visual Intelligence nichts machen. Also ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Weg ist. Ja, KI, aber warum nehme ich denn dann nicht mein Smartphone? Warum nehme ich nicht mein Smartphone in die Hand? Halt es drauf, sichtbar für alle und bitte sag mir, welche Pflanze das ist oder was ich da gerade esse im Restaurant.
Ich verstehe den Punkt. Wenn da natürlich eine Kameralinse drin ist, dann müsste es eine Softwarebeschränkung von Seiten Apples geben. Wie gesagt, das ist rein spekulativ. Also ich kann mir das gut vorstellen. Andernfalls müsste man das mit irgendeinem optischen Hinweis, irgendeiner LED markieren. Wobei das heute auch schon so ist, wenn du irgendwie eine Brille trägst, die aufnahmefähig ist, dann leuchtet da halt eine LED, aber trotzdem kannst du Aufnahmen machen und ja, im Zweifel irgendwie bist du dann halt auch schnell weg, bevor da einer eingreift. Also ich sag mal so, wenn Apple sowas machen würde, dann würde ich mich schon drauf festlegen, dass das mit gewissen Einschränkungen kommt.
Ja, aber vielleicht ist die Zeit auch wirklich eine andere. Vielleicht fragen wir auch unsere Hörerinnen und Hörer mal, was sie davon halten, ob sie das störend fänden, wenn sie wüssten, in den AirPods, in der Watch gibt's eine Kamera. Vielleicht ist es aber auch wirklich inzwischen auch eine andere Zeit, wenn man sich vorstellt, dass die Ray-Ban Meta-Brille ja eigentlich scheinbar ganz gut zu funktionieren scheint. Die Menschen, es gibt keinen großen Aufschrei, wenn jemand diese Brille hat. Von daher, das war damals mit Google Lens noch ganz anders. Da gab es einen riesen Aufstand, wenn jemand mit solch einer Brille rumgelaufen ist. Vielleicht ist es einfach auch eine andere Zeit, dass es einfach normaler ist, dass man in der Öffentlichkeit gefilmt werden kann und fotografiert werden kann. Weiß ich noch nicht, kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Ich bleibe dabei, nach innen, in die AirPods, nach innen wäre besser. Insbesondere, weil man da natürlich dann wirklich auch eine Menge Daten, und zwar sehr, sehr gute Daten, weil es am Ohr dann entsprechend auch gut abzulesen ist. Nicht umsonst messen wir da die Temperatur, wenn wir Fieber haben. So etwas wie Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung, Blutdruck und sogar Blutzucker könnte man nehmen. Also da gäbe es schon Möglichkeiten, das Ganze auch als Medizin-Gadget zu nehmen. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was so Kamera dann tatsächlich in Uhr und AirPods angeht. Hm.
Aber vorstellen prinzipiell, oder hättest du was davon, sag ich jetzt mal? Weil ich denke mir, du sagst, ja gut, iPhone draufhalten und gut ist. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich, konkreter Anwendungsfall, wenn ich jetzt irgendwie am Fahrradfahren bin oder beim Wandern und vielleicht irgendwie mein Handy im Rucksack oder sonst wo nicht schnell erreichbar habe und einfach kurz mit der Watch irgendwo draufhalte, wegen mir die Rechenleistung übers iPhone machen lasse, das ist doch eigentlich eine coole Sache, oder? Also ich stelle mir das sehr gut vor.
Aber das ist natürlich irgendwie cool in dem Augenblick, wo man das macht, weil man diese Technik dann so gut findet, dass man die Uhr irgendwo draufhält und ich bekomme eine Info. Aber wenn du die Rechenleistung sowieso über das iPhone haben möchtest, sowieso über dein Handy haben möchtest, so dann hast du es natürlich auch in der Nähe. Mhm. Es gibt eine einzige Situation, in der ich tatsächlich mein Handy nicht in der Nähe habe. Also es gibt 2, 3 Situationen, aber eine regelmäßige, wo ich unterwegs bin, wenn ich nämlich Sport mache und laufen gehe, dann habe ich meine Uhr und habe die AirPods drin und habe dann mein Smartphone, lasse ich dann zu Hause, weil ich mit der Uhr halt alles machen kann. Und da, wenn ich da dann unterwegs bin und dann etwas sehe und denke, oh, davon könntest du jetzt ein Foto machen, so morgens Sonnenaufgang über den Rhein-Herne-Kanal bei uns, ja, sehr idyllisch, dann denke ich manchmal, oh ja, das wäre jetzt schön, wenn du eine Kamera hättest. Aber naja, so gut werden die dann natürlich wahrscheinlich auch nicht sein, einfach von der Qualität her, also von der Auflösung zum Beispiel her. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen, ich bleibe dabei, nichts für mich. Und ich finde es auch hochproblematisch, dass man irgendwo Kameras verbaut, wo man sie nicht ganz deutlich sehen kann, wo dein Gegenüber nicht sieht, ob es gefilmt wird oder nicht.
Hm. Vielleicht unterschätzen wir Apple auch ein bisschen und sie entdecken ihre verloren geglaubte Innovationskraft wieder und erfinden doch noch irgendwas, was irgendwo zwischen Sensor und Kamera anzusiedeln ist, was dann halt eben keine Fotos, keine Videos macht, aber halt eben für Visual Intelligence irgendwie die notwendige Auflösung hat. Das werden wir alles sehen. Wie gesagt, 2027 frühestens der Marktstart. Worauf ich mich festlegen würde, ist, dass die AirPods das auf keinen Fall von selber können. Die werden das iPhone auf jeden Fall brauchen. Bei der Apple Watch, wenn es denn so kommt, dann machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Aber ja, warten wir ab, was in 2 Jahren passiert.
Aber Kamera ist natürlich immer ein Thema. Kamera ist immer ein Verkaufsargument. Kamera ist für ganz viele Menschen extrem wichtig und der Grund, warum sie auch ein neues Gerät kaufen und dann sind wir mittendrin beim neuen iPhone 17 Pro. Ist gar nicht mehr so lange hin.
Ja, dauert nicht bis 2027.
Wir werden bald das iPhone 17 Pro in Händen halten. Ich freue mich schon darauf. Und vielleicht können wir dann damit 8K-Videos machen.
Ja, das ist so ein bisschen das ist unser nächstes Thema. Es geht gerüchteweise um, dass tatsächlich 8K-Videos im iPhone 17 Pro möglich werden. Und das ist doch was. Also da wird sich das Marketing-Team wieder überschlagen können. Ich find's eine ganz coole Sache. Wir können mal so ein bisschen die Daten dazu, die Informationen dazu sammeln. Das Ganze kommt von einer chinesischen Quelle, von einem Leaker, der das auf der chinesischen Plattform Weibo geteilt hat. 2025 soll das iPhone 17 Pro nicht nur mit 3 48 Megapixel Linsen, sondern eben auch mit 8K Videos daherkommen. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter mal, das Gerücht. Es hat wohl auch Tests gegeben und Apple wollte das im iPhone 16 Pro umsetzen. Wir beide können aus Erfahrung sprechen, wir können keine 8K-Aufnahmen machen. Das heißt, das ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Jetzt in den 17 Pro-Modellen und auch nur in den Pro-Modellen geht Apple dann all in mit wirklich 3x48 Megapixel und 8K-Videoaufnahmen. Muss da auch ein bisschen nachziehen, sage ich jetzt mal. Über die Sinnhaftigkeit sprechen wir gleich noch. Aber wenn wir so ein bisschen über den Tellerrand schauen, das Samsung Galaxy S25 Ultra und das Google Pixel 9 Pro mit KI-gestützten Upscaling können das beide schon. Also die nehmen beide schon in 8K auf. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie gut das aussieht und vor allem auf welchen Geräten du das wiedergeben willst. Weil ich sag mal, die Anzahl an Leuten, die daheim einen 8K-fähigen Fernseher oder Monitor haben, die ist dann doch verschwindend gering. Ich weiß nicht, hättest du Anwendungsfälle für 8K-Videoaufnahmen?
Da komme ich mir so ein bisschen vor, als würde ich mich schon wieder wiederholen. Wozu braucht man das?
Ja.
Habe ich schon gerade. Ich will das nicht dauern. Ich will das nicht dauern fragen. Also mir ist schon klar und ich verstehe auch, dass Innovationen sein müssen, dass Apple großen Wert darauf legt, auch an der Spitze der Technologie zu sein. Das technisch Mögliche in seinen Flaggschiff-Modellen in Pro zu machen. Das verstehe ich gut. Und dass dann halt 8K der nächste Schritt ist, verstehe ich auch gut. Also wahrscheinlich muss man das so machen. Wir haben wahrscheinlich oder wir hätten wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion vor ein paar Jahren mit 4K geführt und gesagt, okay, wozu braucht man das? Wer hat solche Fernseher? Wer kann das abspielen? Wahrscheinlich kommt das, dass man dann irgendwann auch 8K-Fernseher hat oder 8K-Bildschirme hat. Ja, von daher verstehe ich das. Brauchen im Augenblick tue ich das nicht und ich bin auch mit der Qualität, die es jetzt so gibt, eigentlich vollkommen zufrieden. Verstehe aber die Innovationskraft, die dahinter stecken muss.
Ja, ist im Wettbewerb, ich habe es angesprochen, natürlich auch wichtig, danach zu ziehen.
Absolut.
Vielleicht löst man damit so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wenn es keine 8K-Inhalte gibt, dann wird es auch keine 8K-Wiedergabemöglichkeiten geben und andersrum. Irgendeiner muss da mal den ersten Schritt machen und das ja hat in dem Fall die Konkurrenz von Samsung und Google gemacht. Apple wird danach ziehen, Apple wird das auch groß promoten und als natürlich die beste Kamera aller Zeiten in einem Smartphone präsentieren. Was ja, ist jetzt nicht die beste aller Zeiten, aber es ist schon, also im Kamerabereich ist Apple schon wirklich gut unterwegs. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, es ist ja schon jetzt so, wenn du in 4K aufnimmst mit 120 Frames per Second, und das Ganze in Apples ProRes, dann geht das schon nur, ich habe das vorhin nochmal ausprobiert, wenn du eine externe Speichermöglichkeit angeschlossen hast, was dank USB-C, da sind wir wieder beim Thema, möglich ist. Aber wenn das schon so speicherintensiv ist, dann stell dir mal vor, was mit 8K-Aufnahmen ist. Also da brauchen wir dann wirklich die 2 Terabyte iPhones irgendwann.
Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was Apple möchte. Und dass er uns nämlich mehr Speicherplatz verkaufen kann. Und naja, du musst dann natürlich auch, wenn du das nutzen willst, entsprechend dicke Festplatte einbauen, damit du diese riesen Speichermengen irgendwie verarbeiten kannst. Ja, das, was ich gerade sagte, das braucht man vielleicht im Augenblick nicht, aber die Zukunft wird wahrscheinlich so sein, dass wir in ein paar Jahren gar nicht mehr über 8K reden, sondern das relativ normal sein.
Definitiv.
Normal sein wird. Von daher ist es gut, dass Apple das macht, sonst machen. Und ist auch schick, wenn man da eine richtig gute Qualität hat. Also wenn ich so 4K-Videos mal gemacht habe, richtig gute, das sieht schon auch gut aus, ohne Frage.
Ja, definitiv. Du wirst es dir ja holen. Du bist ja in deinem familiären iPhone-Zyklus an der glücklichen Position, jedes Jahr das Neueste zu haben. Du wirst dann berichten können. Ich glaube, Lukas und Roman werden, nachdem sie das 16 Pro ausgelassen haben, auch wieder dran sein. Das heißt, an Berichterstattung im Apfelplausch wird es da auf jeden Fall genügend geben, was irgendwie in die Richtung geht. Wir können, weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht mal über ein weiteres iPhone reden, über das iPhone Fold. Weil da stellt sich mir tatsächlich die Frage, es gibt jetzt neue Berichte, das soll 2026 auf jeden Fall kommen. Das ist dann auch schon nächstes Jahr. parallel zum iPhone 18 und 18 Pro, wenn du dann im Herbst 2026 vor der Wahl stehst, iPhone 18 Pro oder iPhone Fold, was wird's? Was kommt Marco ins Haus?
Das iPhone Fold natürlich, ja. weil es das Neue ist, das Bessere, das Größere. Nee, tatsächlich wüsste ich das nicht. Also das müsste man sehen, wenn es auch ein Pro wäre, also wenn es die gleichen Feature-Ausstattungsmerkmale hätte wie das Pro, insbesondere der Bildschirm. Also ich mag, wenn es einen richtig guten Bildschirm hat, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen. Und ich finde das Konzept sehr spannend und sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass Apple, die ja jetzt wieder mal nicht die Ersten sind, man muss auch nicht immer der Erste sein, solange man dann der Bessere wird. Ich glaube schon, dass wenn Apple ein Fold auf den Markt bringt, dass es dann auch entsprechend gut sein wird. Und dann kann man sich das mal ganz genau angucken.
Ja, davon das aus.
Wie schaut's denn bei dir, Fabian?
Ey, ich bin kein Fold-Typ, muss ich dir sagen. Also du hast das angesprochen, Samsung macht das ja schon in der vierten, fünften, sechsten Generation mittlerweile. Ich habe mal eins live gesehen und ich habe mir auch mal eins im Mediamarkt angeschaut. Das ist natürlich beeindruckende Technologie und ich finde das cool, dass sowas möglich ist. Aber im Alltag, im Alltag sehe ich mich damit nicht. Ich habe eigentlich nie diesen Drang, unterwegs zu sein und plötzlich ein größeres Display zu brauchen. Deshalb vor allem zu dem Preisschild, das ja so ein bisschen von jenseits der 2000 Euro im Raum hängt, in der Luft hängt. Das sehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Aber ich lasse mich da gerne überraschen und bin natürlich auch gespannt, wie du dich entscheidest. Zu dem, was du gesagt hast, bezüglich der Spezifikationen, die auf Pro-Niveau sein müssten, damit es für dich interessant wäre, das ist nicht ganz, also das ist, sage ich mal, noch nicht sicher. Es gibt jetzt, ja, im Herbst soll das iPhone 17 Air kommen. Apples dünnstes iPhone seit langem, mit 5,5 mm Stärke, also auch wirklich dünn. Und das wird so ein bisschen der Gradmesser, weil das iPhone Fold, wenn es aufgeklappt ist, tatsächlich genauso dünn sein soll. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sämtliche Technik, die jetzt in einem Pro-Modell, in einem deutlich dickeren Pro-Modell drinsteckt, plötzlich auf deutlich weniger Platz passen müsste. Und da denke ich, wirst du dich eher mit Spezifikationen aus dem jetzt dann kommenden 17 Air anfreunden müssen. Vielleicht mit weniger Kameralinsen, vielleicht mit einem flacheren, dafür in der Fläche größeren Akku. Face ID soll es ja, glaube ich, nicht geben, weil da ist der Sensor definitiv zu dick. Das wird also in einem klappbaren Zustand nicht machbar sein. Dafür dann vielleicht wieder Touch ID in irgendeinem Knopf, so wie wir das beim iPad auch kennen, beim iPad Air. Also das wird ganz, ganz spannend und die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, die erschließt sich mir noch nicht so ganz, weil wenn du ein Gerät hast, also du musst dir erstmal ein Gerät für über 2000 Euro verkaufen, das sich dann zwar zusammen und aufklappen kann, das ist cool, aber was von einem iPhone Pro oder Pro Max was dagegen einfach nicht ankommt, da bin ich mal sehr gespannt, wie Apple das macht. Wie gesagt, für mich ist das nicht sonderlich interessant. Ich schaue mir auch das von der Seitenlinie an. Bin da mal gespannt, was passiert.
Ich denke auch nicht, dass es ein Pro-Fold wird, sondern tatsächlich ein Air-Fold, also dann das Modell, du hast erläutert, warum das wahrscheinlicher ist. Ja, das denke ich auch, deshalb muss man es gucken. Ich würde dir aber widersprechen, es gibt mit Sicherheit genug Menschen da draußen, die Lust auf ein Fold haben, die Lust auf ein Apple-Fold-Gerät haben und dann auch bereit sind, einen Preis zu bezahlen, der irgendwo bei Pro mit Ausbau ist, also auch ein Pro Max mit ein bisschen Speicher. Da bist du auch schon weit über 1500 Euro. Also ich glaube schon, dass es seine Käufer, seine Käuferinnen finden wird und naja, so ein technisch spannendes Gerät. In der Diskussion ist dieses Liquid Metal als Verbindungsteil, als Scharnier, in Anführungszeichen Scharnier bitte, und dass Apple das in den Griff bekommen hat, dass man das sehr gut und dauerhaft und sehr stabil dann also auch diesen Klappmechanismus bauen kann. Also das wird schon ein spannendes Ding werden. Bin ich sehr drauf gespannt. Ich hoffe nur, dass nach der Keynote, wenn Sie es vorstellen, Lukas und Roman dran sind und nicht wir, weil das wird eine Menge Holz werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich möchte ja auch gar nicht von mir auf alle schließen. Das ist nur so ein bisschen mein Senf, den ich dazugeben möchte. Und Apple, da bin ich mir sicher, wird diese Chance natürlich nutzen und dann irgendwann mit fortgeschrittener Technik vielleicht auch ein Fold Pro rausbringen können, dann wahrscheinlich zu absoluten Mondpreisen. Aber da ist noch ein bisschen, ja, kommen wir später dazu. Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir soweit durch unsere Themen. Wir haben jetzt, wie ihr das kennt von uns beiden, wieder die Tops und Flops der Woche. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Flops an, damit wir dann mit was Positivem enden können, oder?
Sehr gute Idee.
Ja.
Soll ich ja?
Ich wollte gerade sagen, du hast gar keine Flops, da muss ich ja direkt wieder ran. Marco hatte zwei gute Wochen. Bei mir ist es auch nicht so ein richtiger Flop, sondern eher ein Wundern und dabei ein sehr komisches Gefühl, und zwar über das neueste WhatsApp-Update. Wir haben vorher drüber gesprochen, bei Marco ist das noch nicht so, aber wenn ich seit 2-3 Tagen WhatsApp öffne, habe ich in der Chat-Übersicht ganz unten rechts, also quasi auf dem ersten Bildschirm, den ich sehe, einen kleinen Button, über den ich zu Meta AI komme, und auch oben im Suchfeld steht jetzt nicht mehr einfach nur Suchen, sondern Meta AI durchsuchen und Chats durchsuchen. Das heißt, ja, Meta hat seine KI, die auf, ich glaube, Llama 3.2 ist das Modell, das aktuelle, basiert, jetzt in WhatsApp eingebaut. Und ich sag mal so, also prinzipiell, wer das nutzen möchte, gerne. Man kann jetzt also wirklich so einen Meta-AI-Chat unter seinen Freunden haben und da so ein bisschen hin und her chatten. Für wen es was ist, wegen mir gerne. Aber du kannst das halt nicht abschalten. Und das ist so ein bisschen was, wo ich mir denke, Mensch, jetzt habe ich da permanent diesen Meta-AI-Knopf drin. Und Meta ist jetzt, vorsichtig formuliert, auch nicht das Unternehmen, das bei mir einen besonders großen Vertrauensvorschuss hat, da jetzt irgendwie ein KI-Modell nicht abschaltbar inmitten meiner, ja, mehr oder weniger privaten Chats zu haben. Das ist was mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt hat und was ich heute zum Flop küren will.
Mhm. Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Du kannst deine Chats dann mit Hilfe dieser KI durchsuchen und
Nein, das
du kannst dich
das explizit nicht
unterhalten. Ja,
also ich kann mich okay, mit der KI unterhalten, aber Meta okay, schreibt schon rein ins Kleingedruckte, also Chats werden nicht durchsucht, aber wie gesagt, der Vertrauensvorschuss ist dann nicht besonders groß von meiner Seite aus, deshalb, ja, ich weiß nicht. Also mir wäre es am liebsten, man könnte das abstellen.
Ja, okay, gebe ich dir vollkommen recht. Würde ich auch genau so sehen. Ich habe einen Top. Ich habe zwei Tops, aber die habe ich beide schon genannt. Das eine ist, dass ich Apple Intelligence eine Chance gebe, nämlich dieses Feature, das in den Apps drin fest eingebaut per Knopf, in dem Fall natürlich in Keynote. Keynote ist meine Standard-App für Präsentationen, also nutze ich regelmäßig. Und wenn ich da natürlich jetzt habe, ich brauche irgendein Bild zur Darstellung, zur Visualisierung, und ich kann sagen, welches Bild ich da brauche, ich muss nicht nochmal erstmal Copy and Paste machen irgendwo anders, dann ist das schon richtig cool. Und in dem Fall kommt es ja auch nicht auf Fotos an oder auf Dokumentation an, sondern, was weiß ich, so Schmuckbilder oder so etwas tatsächlich zu machen. Also sehr cool, absolut ein Top, gut gemacht. Dann war Grok, ich weiß, ich kenne den Menschen, der dahinter steckt. Nee, den kenne ich nicht wirklich, aber ich weiß, wer hinter der KI Grok steht, nämlich Elon. Also, aber die hat schon richtig gut funktioniert. Insbesondere gibt es diesen Knopf dann irgendwie Deeper Search, also nicht Deep Search, sondern Deeper Search, der Komparativ, der dann ermöglicht, dass man dann so eine Minute, zwei rechnen lassen kann, suchen lassen kann, ganz viele Quellen durchsucht und dann etwas ausgibt, was Hand und Fuß hat, aufbereitet ist und die Methodik der Suche auch noch dazu ausgibt. Also das war schon sehr beeindruckend, fand ich. Also das war durchaus mit der Einschränkung, dass Grok der Ableger von X ist und von Elon Musk, durchaus ein Top.
Ja, klingt cool. Grok habe ich noch nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich von X weitestgehend losgelöst. Aber man hört viel Gutes, was das Potenzial, sage ich jetzt mal, angeht. Alles Weitere brauchen wir, glaube ich, an der Stelle nicht besprechen. Ich würde auch noch mit was Positivem enden. Und zwar habe ich mir die Woche mal wieder mein iPhone 16 Pro genauer angeschaut. Also man schaut ja eh jeden Tag drauf. Aber mir ist aufgefallen, dass das bei den letzten Modellen immer so war. Ich bin jemand, der keine Schutzhülle und auch keine Schutzfolie trägt. Und bei den letzten Modellen war das eigentlich immer so, dass du dann nach kürzester Zeit zigtausend Mikrokratzer drin hattest. Also wenn du das so ins Licht gehalten hast, da ist das richtig aufgefallen. Ich habe jetzt mal bei meinem iPhone 16 Pro genauer hingeschaut. Ich habe nichts gefunden. Ich sehe kaum was. Also ich trage das jetzt nicht irgendwie mit Schlüsseln in der gleichen Tasche, aber dann halt doch ungeschützt irgendwie und überall. Aber halt nicht mit scharfen Gegenständen, und trotzdem ist da nichts zu sehen. Das ist mein Top der Woche. Reiht sich so ein bisschen ein in meinen Top von vor 2 Wochen, in Produkte, die einfach wahnsinnig langlebig sind bei Apple, und da scheint auch wirklich in der Entwicklung was weiterzugehen, dass man da anscheinend wirklich eine Möglichkeit gefunden hat, das Display kratzresistenter zu machen. Definitiv mein Top der Woche.
Ich glaube, Material kann Apple, ne? Material, ja. Da sind die, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig, welche Materialien sie wie einsetzen. Und seit dem 5C mit dem Plastikrücken, glaube ich, tatsächlich, ist es ein Ding, dass sie da wirklich sehr, sehr drauf achten. Ja, ja. Würde ich so sehen.
Ja, gut.
Dann
kommen wir zum Ende, genau. Heute ein Tick länger aufgrund des Sponsors. Gerne in den Shownotes mal abchecken, wenn das was für euch ist. Ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder mit Roman und Lukas, wenn ihr mögt, und in 2 Wochen mit uns. Ich sag ganz, ganz liebe Grüße aus München und bis bald.
Genau. Schöne Grüße aus dem schönen Ruhrgebiet. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.